Herzlich willkommen zur 7. Folge des Reka-Casts, unser gemeinsamer Weg rund um die Pflege. Wir befinden uns heute im schönen sonnigen Hamburg und in der Lipoklinik Dr. Heck. Herzlich willkommen, Dr. Matthias Waldmann, der uns heute ein bisschen zu dem Thema Lipödem mitnimmt. Herzlich willkommen.
Dankeschön, einen wunderschönen guten Tag. Wie gesagt, ich wurde ja schon sehr, sehr nett anmoderiert. Mein Name ist Dr. Matthias Waldmann. Ich bin einer der 13 Ärzte in der Lipoklinik. Wir haben mehrere Standorte, Mühlheim als Headquarter, wir haben Hamburg und wir haben Salzburg. Und wir widmen uns ganz der Therapie, der chirurgischen Therapie des Lipödems. Wir machen quasi jeden Tag nichts anderes außer die chirurgische Therapie des Lipödems.
Das ist ja eine schöne Sache, ne? Das heißt, du rettest Leben. Kann man das ein Stück weit so sagen?
Also ich weiß nicht, ob ich sage, ich rette Leben, aber ich glaube, ich schenke viel Glück und viel Zuversicht. Also sagen, ich habe noch nie einen Job gehabt, der, also ich war ganz klassisch, wir haben alle die klassische Ausbildung im Krankenhaus gehabt, haben da unsere Facharztausbildung gemacht, haben dann, waren dann Fachärzte, waren Oberärzte, Sektionsleiter, zum Teil auch Chefärzte und irgendwann sind wir dann in Richtung der Lipödemchirurgie gekommen, mehr durch Zufall oder manchmal auch geplant. Und ich muss einfach sagen, über all die Jahre oder über all die Stationen, muss ich sagen, ist das eine der befriedigendsten Arbeiten, die man sich je vorstellen kann. Ich persönlich habe einen ganz engen Kontakt zu meinen Patientinnen. Ich schenke viel Glück, glaube ich, für die Patienten und ich bekomme sehr, sehr viel Dankbarkeit zurück. Und das ist eine Win-Win-Situation.
Das stimmt.
Muss man einfach sagen. Und dementsprechend ist es ein Job, wo ich sage, sowas kann man eigentlich auch weit in die Rente hinein machen. Vielleicht also nicht mit der Anzahl. Ja, er erfüllt absolut.
Ja, das ist
ja, ich super. Lebe für meinen Job.
Das ist perfekt. Genau sowas brauchen wir hier, sage ich immer ganz oft. Wir wollen vielleicht erstmal einsteigen, weil viele gar nicht so richtig wissen, was ist überhaupt ein Lipödem und warum bin ich eigentlich heute hier? Für mich ist es ja so, dass es eine kleine Offenbarung ist, dass ich hier heute sitze. Zum einen ist die Krankheit meines Erachtens viel zu wenig in der Öffentlichkeit. Das ist ja jetzt erst, dass es so langsam zunimmt. Und zum anderen habe ich viele Patienten, die wir auch versorgen mit dem Lipödem, die Beschwerden haben, die Schmerzen haben, die nicht wissen, was sie eigentlich tun sollen und wie man ihnen weiterhelfen kann, die richtigen Ärzte zu finden. Und ein ganz wichtiger Punkt, ich leide ja selber an einem Lipödem. Und deswegen bin ich heute hier und möchte das auf jeden Fall ganz offen nach außen tragen und mich gerne mit dir darüber heute unterhalten.
Deswegen bin ich auch so dankbar, dass wir jetzt diesen Podcast machen oder sei es in Zeitungen und sowas, weil gerade dieses Lipödem ist auch unter den Kollegen, die ich auch habe und den chirurgischen Kollegen immer noch, das sind doch die Patientinnen mit den dicken Beinen. Mhm. Und das sind nicht die Patientinnen mit den dicken Beinen, sondern das sind die Patienten, die eine Krankheit haben. Mhm. Und diese Krankheit ist erstmal nicht beschrieben worden 1940, seit 2017 zumindest in Deutschland als anerkannte Erkrankung. Die Liposuktion oder wir sagen dazu Lipodekompression ist eine anerkannte Therapie, auch in den Leitlinien der Phlebologen. Seit 2015 wird aber immer noch nicht bezahlt, leider von den Krankenkassen. Die Fiktion ist auch letztes Jahr weggefallen. Das war so, wenn man ein Gutachten einreicht, die Krankenkassen das nicht bearbeiten nach 3 Wochen, dann galt das so wie genehmigt. Das ist leider weggefallen. Dementsprechend ist für uns die einzige endgültige Therapie, die Lipodekompression, immer noch eine Eigenleistung bis auf wenige Ausnahmen bei Patientinnen.
Okay, das heißt, da wollen wir später noch mal näher drauf eingehen. Vielleicht starten wir noch mal erstmal kurz. Du hattest das eben schon angeschnitten. Viele sagen, Mensch, die haben ja dicke Beine. Mhm. Nee, aber eigentlich ist es ja eine Fettverteilungsstörung. Da vielleicht kannst du es mal aus ärztlicher Sicht ein bisschen besser erklären. Was ist ein Lipödem?
Also ein Lipödem ist eine symmetrische Fettverteilungsstörung, die ausschließlich im Moment nach Stand der Wissenschaft die Extremitäten betrifft. Das heißt Unterschenkel, Oberschenkel und die Arme im Rumpfbereich ist quasi noch nicht valide. Da wird im Moment ganz, ganz viel diskutiert. Aber der Stand der Dinge ist, dass das Lipödem einfach die Extremitäten betrifft. Es ist im Gegensatz zur Lipohypertrophie schmerzhaft. Das heißt, das Medizin oder das klinische Bild des Lipödems ist sehr, sehr vielfältig. Es gibt Patienten, die sagen, sie haben müde Arme, die können sie nicht heben, blaue Flecken. Es gibt Patienten, die einfach solche Schmerzen haben. Ich habe einmal eine junge Patientin gehabt, die ist einmal in der Woche in Ohnmacht gefallen vor Schmerzen. Also es war sehr, sehr dramatisch. War ein auch sehr junges Mädel mit 17 Jahren. Und dementsprechend die klinische Symptomatik ist sehr, sehr vielfältig, die unter dem Dach des Lipödems ist. Mhm. Aber es ist einfach schmerzhaft. Das ist einfach die führende klinische Symptomatik. Und das Lipödem gibt es eigentlich, seitdem es die Menschheit gibt. Wenn man zum Beispiel Lipödem Ägypten googelt, sieht man ein Bild, eine Wandmalerei in den Pyramiden, was ein klassisches Lipödem-Stadium 2 bis 3 ist. Rubens ist ein Maler zu dieser Zeit. Das waren Schönheitsideale damals. Mhm. Also heutzutage haben die betroffenen Patienten nicht nur dieses Krankheitsgefühl, diese Krankheit, sondern auch in einer gewissen Weise auch die soziale Ächtung. Weil heutzutage sind das eher die ganz schlanken Leute, wo, wenn man sich so heutzutage Instagram, mhm. Facebook anguckt, Filter anguckt, mhm. und dann ist das sehr, sehr schwer für die Betroffenen. Also damals zur Rubenszeit waren dann halt einfach die etwas fülligeren eher das Schönheitsideal, obwohl die Patienten auch da deutlich Schmerzen hatten und blaue Flecken, die dann übermalt worden sind von Rubens. Und wie gesagt, 1940 erstmal nicht beschrieben, seit 2017 eine anerkannte Diagnose in Deutschland.
Wann bist du das erste Mal so in Berührung gekommen, als vielleicht eine Patientin mit Lipödem kam? Wie war das so für dich?
Man darf nicht vergessen, die erste Diagnose meistens oder die erste Manifestation meistens ist in der Pubertät. Da ist man sowieso relativ fragil, wenn man zum Jungen, zum Mann, genauso auch wenn man zur Frau, vom Mädchen zur Frau wird. Und dementsprechend ist es eine ganz vulnerable Phase. Und dann ist es halt einfach so, deine beste Freundin macht keinen Sport, guckt sich irgendwelche Serien an, haut sich Chips rein und bleibt einfach, kann sich in der Besenstimmung ziehen. Du machst 5-mal die Woche Sport, machst Diäten und nimmst immer zu und kannst dir alle 2 Monate neue Hosen. Und dann ist es halt einfach so, dass bis zur Diagnosestellung, man hat so rausgefunden, kann das bis zu 6 bis 8 Jahre dauern. Und wenn die Patienten bei uns sind, und ich habe immer das Gefühl, sie sind bei uns und sie werden zum ersten Mal ernst genommen. Mhm. Man nimmt sich auch zum ersten Mal richtig Zeit. Ich weiß ja auch, weil ich auch früher in meiner Praxis gearbeitet habe, man hat immer weniger Zeit für den Patienten und hier nimmt man die Patienten zum ersten Mal ernst. Man empfindet schon da in der Beratung Dankbarkeit und ganz häufig höre ich, ich werde hier zum ersten Mal ernst genommen, dass ich einfach keine dicken Beine habe oder dass ich, das Lipödem gibt es ja auch bei Patienten, die sind 60, 65 Kilo, wo man einfach sagt, wenn man sich nicht mit der Materie beschäftigt und keine ordentliche Anamnese macht mit der Patientin, sieht man das ja nicht so optisch.
Also man hat das Gefühl, man wird mal wirklich verstanden. Also ich kenne das ja selber aus meinem Bereich. Die ersten Fragen beim Arzt sind ja immer, rauchen Sie? Nein. Trinken Sie? Nein. Ja, aber Übergewicht, das haben Sie doch. Ja, und anstatt dann vielleicht mal zu schauen, ist es vielleicht doch krankhaft? Wenn man sich die Ernährungssituation vielleicht mal anschaut und das Ganze ein bisschen anders von der anderen Seite mal betrachten würde, dann würde man vielleicht viel mehr Menschen helfen können. Und ich glaube, das fehlt heute noch in der heutigen Zeit.
Ich glaube, das fehlt und es fehlt einfach auch die Zeit, sich mit dem Patienten richtig zu beschäftigen. Ja. Und das wird mehr und mehr, muss man einfach sagen, überall, also sagen, die ganzen Krankenhäuser werden privatisiert. Es geht eigentlich nur um Geld und der einzige Patient, der gerät so langsam aus dem Fokus. Mhm. Und ich finde, das können wir hier einfach sehr, sehr gut gewährleisten.
Ja, okay. Also das sind so Betrachtungsweisen, die du jetzt aus deiner Sicht hast, die ich jetzt aus meiner hatte. Du hast ja schon gesagt, wenn ich jetzt so Symptome habe, wir haben jetzt über Schmerzen gesprochen, blaue Flecken, diese Fettverteilungsstörung an den Armen, Beinen, wenn wir darüber jetzt mal sprechen. Was ist so das meiste? Das meiste, wo du sagst, da leiden die Patienten am häufigsten drunter?
Also ich glaube, auf der einen Seite die körperlichen Problematiken, also wenn man zum Beispiel junge Mütter, die gern mit ihren Kindern spielen wollen und die sagen, ich kann einfach, Nummer eins, ich kann meinen Job nicht mehr machen, wenn das Kindergärtner sind, es tut mir einfach weh. Mhm. Ich komme nach Hause und fertig, muss die Beine hochlegen, die auch noch keine konservative Therapie haben, wie Flachgestrickte und manuelle Lymphdrainage. Auf der anderen Seite ist auch die seelische Belastung, also das meinte ich ja vorhin, einfach diese gesellschaftliche Ächtung. Mhm. Wenn ich zum Beispiel, ich hatte letztens eine Patientin operiert, war ja 68, hatte ich durchoperiert an den Beinen, die brauchte 3 Operationen. Sie meinte, Matthias, als ich zum ersten Mal in deiner Beratung war, ich habe mir zum ersten Mal getraut, schwimmen zu gehen. Mhm. Ich habe mir gesagt, das, was du mir gesagt hast, lass doch die anderen reden. Ich gehe jetzt schwimmen, weil es für mich gut ist. Früher war ich mit meinen kleinen Kindern am Strand und ich habe mich nicht ausgezogen. Und das zieht sich einfach durch die gesamte Zeit. Eine andere Sache, ich hatte eine Patientin, die habe ich durchoperiert und unser Motto ist ja, wie hier, neues Leben, Lippe dem durchgestrichen. Ja. Mhm. Und wir saßen dann nach der dritten Operation im Bereich der Beine. Und sie meinte, du Matthias, auf der einen Seite bin ich unendlich dankbar, weil ich zum ersten Mal seit 40 Jahren keine Schmerzen mehr habe in den Beinen.
Wahnsinn.
Und ich bin unendlich traurig, weil ich 40 Jahre gebraucht habe, mich operieren zu lassen. Und das spiegelt immer wieder, weißt du, auf der einen Seite diese körperlichen Problematiken und Schmerzen und all das, und dann hast du einfach auch diese gesellschaftliche Ächtung. Und ich finde, sehe ich zumindest an meinen Patienten, die sind alle stark. Und alle, weil sie alle damit leben und einfach damit zurechtkommen. Und das finde ich sehr, sehr bewundernswert. Und das muss man einfach ganz, ganz groß honorieren.
Ja, man braucht da wirklich ein ganz dickes Fell, sage ich immer. Und es rutscht einem wirklich den Buckel runter, wenn man dann blöd angeguckt wird oder, ach guck mal, die hat aber dicke Beine oder, oh Mensch, also, ne, wenn man dann gerade natürlich das Eis isst, dann
genau,
ist es natürlich
auch. Muss es denn jetzt das
also
zweite
jetzt
Eis sein?
Sie noch das genau, Eis, guckt genau. Dir das an, das hätte sie sich doch mal jetzt sparen genau. können. Ist ja, ja kein Wunder, ne? Ja. Also das sind dann so die Augenblicke, die ich auch kenne tatsächlich,
ja.
Aber man wird so stark, also man ist daran so gewachsen tatsächlich, und ich trage es ja auch schon seit der Pubertät mit mir, dass ich auch wirklich sagen kann, man drückt das irgendwann weg. Und das ist einem irgendwann egal. Viele können es vielleicht nicht, die nicht so starke Persönlichkeiten sind. Ich habe da Gott sei Dank mir das hart erarbeiten müssen. Ich habe da auch sehr drunter gelitten, und mittlerweile ist es aber so, dass ich wirklich sagen kann, ja, komme ich mit zurecht. Ne? Oder man sagt es dann einfach offen. Haben Sie vielleicht schon mal darüber nachgedacht? Also ich hatte eine ganz blöde Situation tatsächlich letztes Jahr im Urlaub, als wir einen Ausflug nach Travemünde gemacht haben und dort ein Paar im Niederegger-Restaurant saß. Ja. Darf ich jetzt mal Schleichwerbung machen? Ja. Und wirklich ich vorbeiging und meine Mutter noch so wahrnahm, dass die sich über mich unterhielten und nun dort gelästert haben. Kann man wirklich mal so sagen. Und dann guck dir die mal an. Ja.
Da muss es jetzt noch die Marzipantorte sein.
Ja, die hatte ich nicht mal in der Hand tatsächlich. Ich war tatsächlich nur mit meinen Kindern spazieren auf dem Weg zum Spielplatz. Und meine Mutter hat das mitbekommen und hatte echt so viel Courage, ist zurückgegangen und hat dann gesagt, sie sollten doch mal bitte darüber nachdenken, was sie sagen, denn sie wüssten ja nicht mal, ob ich vielleicht krank wäre. Ja, und das sind dann so Augenblicke, wo man wirklich sagt, da muss man dann auch drauf zugehen. Die hat sich mehr erschrocken als alles andere, weil die hätte nie damit gerechnet, dass meine Mutter auf sie zugeht. Ich habe es natürlich nicht mitbekommen, sonst wäre ich auch zurückgegangen. Aber das sind die Augenblicke, glaube ich, die es braucht, um es der Menschheit mal ein bisschen nahezulegen, was sie dort tun und was sie sagen mit ihren Äußerungen.
Ja, aber wenn du sagst, du bist fest im Job, du hast zwei Kinder, du bist verheiratet, du bist stabil innerlich.
Ja.
Die Manifestation des Lipödems ist zu 85% in der Pubertät. Und selbst wenn ein Pickel an der falschen Stelle ist, dann bricht die Welt zusammen.
Richtig.
Und gerade wenn ich jetzt so sehe, also Facebook ist ja für uns alte Leute oder für mich alt, und Instagram wird ja gesagt für die jungen Leute. Und wenn ich da diese Bilder sehe, die entsprechen ja nicht mehr der Wahrheit. Mhm. Ich mache grundsätzlich zum Beispiel, wenn ich operiere, immer Fotos vor der Operation, die ich mitschicke. Und da wurde ja öfter schon mal gesagt, Matthias, diese Bilder sind einfach ganz, ganz furchtbar. Und darauf sage ich, das ist die Realität, das ist die, so sehen wir aus. Das ist kein Filter, kein Weichzeiter wie auf Instagram. Und letztendlich es wird mittlerweile ein ganz falsches Schönheitsideal, finde ich, vorgegeben. Und gerade wenn du so in der Pubertät bist, ich meine, heutzutage wachsen die Kinder ja mit den Smartphones auf und alles läuft in sozialen Medien. Und ich finde, wie gesagt, also ich glaube, das kann psychisch ganz schön kaputt machen. Mhm. Und letztendlich, und das sieht man dann auch. Unser Wunsch ist natürlich, je jünger die Patientin ist, desto besser ist es, weil wir sagen, wir können sie heilen. Anstatt, wie gesagt, wenn die Patientin älter ist, 30, 40, 50, teilweise auch 60, da hat einfach auch schon die Haut sehr, sehr viel mitgemacht. Und unser Bestreben ist, je früher, desto besser.
Okay, das heißt, wie stellt man denn überhaupt so ein Lipödem fest? Wo muss ich denn hingehen, um zu sagen, wenn ich jetzt vermute, okay, ich könnte es vielleicht haben, wo gehe ich denn am besten hin? Wer hilft mir denn?
Also, grundsätzlich ein Phlebologe, Lymphologe oder ein Gefäßchirurg. Aber einen suffizienten Phlebologen, Lymphologen, Gefäßchirurg zu finden, das ist extrem schwierig. Ja. Ich höre immer wieder, ich finde keinen, der möchte mir die Dinge nicht verschreiben, keine manuelle Lymphdrainage, ich kriege keine Strumpfhosen. Wir versuchen es erstmal mit einer rundgestrickten, da kommen wir auch wahrscheinlich zu den konservativen Therapien. Und das meine ich halt, dieses ernst genommen werden, weil letztendlich diese klassische Ausbildung, dieses Lipödem, es gibt ja auch keinen Lipödem-Chirurgen. Wie gesagt, wir haben alle die klassischen Chirurgen-Ausbildungen. Und letztendlich, ehe du einen findest, der einen ernst nimmt, das ist schon relativ schwierig. Mhm. Also, weil das Lipödem ist eine Anamnese, eine klinische Anamnese. Wann hat das angefangen? Wie ist die Umfangvermehrung? Manchmal ist ja auch eine Kombination zwischen Adipositas und Lipödem. Mhm. Aber wie sind die Schmerzen? Sind überhaupt Schmerzen? Sind blaue Flecken? Meistens ist es ja so, ich hatte letztens mal eine Patientin, die war mit einem Syrer verheiratet, sagte, ist ein ganz, ganz lieber und sowas. Ich wurde aber auf der Arbeit zur Seite gezogen und sagte, sag mal, wirst du zu Hause geschlagen? Oh, und dass du dann abends halt siehst und sagst, woher sind auf einmal die blauen Flecken? Also so das typische, müde Arme und sowas. Und das ist, da muss man sich mit der Anamnese, man muss sich beschäftigen mit der Patientin oder mit dem Patienten. Das wird aber leider nicht im DRG-System abgebildet oder in dem GOE wird das nicht abgebildet. Man muss sich mit dem Patienten unterhalten, man muss eine ganz stringente Anamnese machen, weil im Moment gibt es keine Marker für das Lipödem. Das war die Forschung im Moment dran, dass eine große Forschungsgruppe in München beziehungsweise eine Salzgruppe von der Frau Lipp. Mhm. Aber letztendlich ist es einfach noch so, dass wir da relativ wenig drüber wissen.
Könnt ihr da unterstützen, den passenden Arzt zu finden? Denn, also ich weiß ja selber, wie es mir ergangen ist, überhaupt jemanden zu finden. Alle haben gesagt, ja, sie haben es wahrscheinlich oder wir gehen davon aus, dass sie es haben, aber keiner wollte die Diagnose stellen. Und wie finde ich den passenden Arzt?
Ne? Also richtig, also sagen so, ich bin halt hier in Hamburg groß geworden als Chirurg. Natürlich kennt man den einen oder anderen, aber es ist auch für uns relativ schwierig. Ja, also man muss einfach auch sagen, das sind Facharzttermine. Man braucht es nicht, es wird ja auch ständig in der Politik diskutiert. Facharzttermin kriegt man erst in 4 oder in 6 Monaten, Kasse privat, wie gesagt. Ja. Und ich habe gerade eben auch eine WhatsApp von einer Patientin, die braucht weiter ihre manuelle Lymphdrainage, hat einen Phlebologen, der ist irgendwie weggegangen, braucht jetzt einen neuen, kriegt einen Termin erst in 4 Monaten. Ich muss die noch gleich anrufen, muss mal gucken, wie wir das dann machen. Aber letztendlich so richtig empfehlen können wir eigentlich nicht. Mhm. Weil zu uns kommen eigentlich die Patienten, die zumindest eine konservative Therapie angefangen haben und wo die Diagnose steht. Wir machen keine Selbstdiagnosen, können wir natürlich machen, aber wir machen keine eigenen Diagnosen, sondern die müssen eine Diagnose extern von einem Kollegen gestellt bekommen. Und wenn sie sagen, ich möchte mich zumindest beraten lassen, das ist ja bei uns auch, dass man sich beraten lässt, wie die Optionen überhaupt sind. Man muss ja auch erstmal für sich selbst sondieren. Es gibt Patientinnen, die das Lipödem haben, die kommen mit den konservativen Therapien sehr, sehr gut zurecht. Dann gibt es aber auch andere Patienten, die kommen zu uns und sagen, sofort, ich habe die Diagnose bekommen, ich habe jetzt die Strumpfhose angefangen zu tragen, es geht nicht, ich möchte mich operieren lassen. Und all dieses, also es gibt unheimlich viele verschiedene Nuancen.
Das hängt ja wahrscheinlich auch mit einem Stadium zusammen. Es gibt ja verschiedene Stadien beim Lipödem. Kannst du dazu vielleicht noch mal was erklären und wie sich das äußert?
Ja, also es gibt 3 Stadien. Stadium 1 ist, wo das Fettgewebe eigentlich feinknotig ist, etwas verdickt. Einer, der sich damit nicht beschäftigen kann, eine Anamnese hat, würde man sagen, eher so die etwas rundlichere Figur, weibliche Figur, keine Dellen, leicht beginnend aber. Stadium 2 ist, wo das Fettgewebe schon etwas knotiger wird, wo die Dellen schon deutlich mehr werden. Und Stadium 3 ist einfach da, wo wir gar nicht hinkommen wollen, wo einfach die Fettmassen über die Gelenke fallen, wo die Haut maximal gedehnt wird und man weiß auch, dass die Durchblutung auch natürlich auch geschädigt ist bei diesen massenhaften Fettmassen, die dann auch über das Gelenk gehen. Und dann wir sagen, es gibt noch, wo dann auch einfach das Lymphsystem geschädigt worden ist. Und dahin wollen wir es natürlich nicht kommen.
Das ist meistens bei Stadium 3 der Fall,
kann auch schon eher sein, meistens aber im Stadium 3. Deswegen ist unsere Prämisse, je früher, desto besser.
Okay.
Jetzt ist aber auch so, das ist so die klinische Beschreibung, aber es ist nicht, also ein Lipödem Stadium 1 kann deutlich mehr Schmerzen machen als ein Lipödem Stadium 3. Das meine ich deswegen die Anamnese. Das kommt immer auf die jeweilige Patientin drauf an.
Ja, im Stadium 3 schränkt es mich vielleicht auch einfach mehr in meiner Beweglichkeit ein, ne?
Aber ich hatte eine Patientin, die ist zu mir gekommen in der Beratung, Stadium 2, sehr, sehr kräftig und sie sagt, nö, es stört mich eigentlich nicht. Ich habe keine Schmerzen, mir geht's eigentlich gut. Ich möchte jetzt aber einfach auch, das soll halt weg. Ich habe zwar das typische Lipödem, aber ich bin müde, krieg blaue Flecken, bin aber eigentlich ganz glücklich. Das war auch so eine, also wie gesagt, es ist sehr, sehr auch von den Patienten her sehr facettenreich, sehr selbstbewusst, kommt so rein. Ich bin so und ich bin schön.
Ja.
Und dann gibt es andere, die sagen, ich bin total unglücklich. Das ist jetzt natürlich die psychische.
Ja, es gibt zwei Komponenten,
genau,
ne? Und das vermischt sich dann.
Genau, genau.
Ja, das stimmt. Weil es kann ja auch viel in einem einfach auslösen oder mit einem machen in dem ganzen Prozedere. Wenn wir das jetzt mal von der Pubertät nehmen, ja, wo ich vielleicht gar nicht weiß, dass ich es habe, bis ich dann, ja, erwachsener werde. Also es ist ja schon ein Stadium. Dann werde ich vielleicht auch noch schwanger dazwischen. Das Thema will ich jetzt gleich mal aufgreifen. Mhm. Wie ist das eigentlich in Kombination? Man sagt ja, jede Hormonumstellung verschlimmert oder kann ein Lipödem verschlimmern. Kannst du das vielleicht noch mal kurz erwähnen, warum es deshalb auch so wichtig ist, vielleicht vor den Schwangerschaften zu machen?
Also letztendlich, das Gros der Lipödem-Patienten haben auch Schilddrüsenprobleme. Die nehmen Schilddrüsenmedikationen und sowas. Also wir wissen, dass das Lipödem sehr hormonell gesteuert ist. Mhm. Erstmanifestation ist zu 85% in der Pubertät passiert. Unheimlich viele Hormone kommen rein und dementsprechend da ist die Erstmanifestation. Es kann aber auch genauso ein Schub sein. Ich hatte Patienten, die hat Pille ausprobiert, weil sie da eine Akne bekommen hat, hat drei verschiedene, da hat sie die Erstmanifestation bekommen. Bei Empfängnis, durch die Schwangerschaft, nach der Schwangerschaft, nach Geburt, postpartum, dass sie halt da einen Schub bekommen haben. Und einmal hatte ich eine Patientin, das fand ich sehr, sehr beeindruckend, die war 52, sie meinte, ich bin in die Pubertät gekommen, ich habe drei Kinder bekommen, war alles super, ich bin in die Menopause bekommen und innerhalb eines Jahres habe ich 25 Kilo zugenommen. Also das heißt, also letztendlich, sofern irgendeine hormonelle Veränderung im Körper passiert, kann es zu einem Schub des Lipödems kommen. Und all die konservativen Therapien stoppen die Erkrankung nicht, sondern helfen dir eigentlich leichter durchs Leben zu gehen, stoppen aber auch nicht die Schübe.
Wo wir bei den Therapien sind, konservativ, du sagtest es gerade, was mache ich denn, wenn ich sowas habe?
Also wenn man erstmal, glücklicherweise gibt es ja auch das Internet. Also sagen sie, man muss ja das Internet, man googelt denn erstmal, findet der Nächste, muss erstmal einen Kollegen finden, einen Termin finden, man muss erstmal ernst genommen werden bei dem. Der macht dann, wie ich das auch schon gesagt habe, eine ordentliche Anamnese und dann sagt er, gut, das ist Lipödem. Muss, wie gesagt, einen Kollegen finden, der einen ernst nimmt. Das ist schon manchmal relativ schwierig. Das ist schon eine große Hürde. Ja. Gut, und dann ist es ja meistens so, meistens wird es ja, also es kommt ja immer mehr in die Presse, wird ja immer mehr publik, deswegen immer mehr junge Mädchen oder junge Frauen kriegen dann zum ersten Mal die Diagnose oder es könnte gegebenenfalls sein. Ich habe das gehört, ich habe das bei Stern gehört, ich habe das in Social Medias, ich habe gegoogelt und dann gehe ich zum Arzt und der hat mir die Diagnose bestätigt und dann setze ich mich hin und dann sehe ich ihn, dann google ich nochmal Lipödem, beschäftige mich. Heutzutage wird ja, oder nicht google, also ich suche im Internet. Und dann sehe ich natürlich Stadium 1, 2, 3 und dann Cholenitren, weil zum Dreier möchte ich natürlich nicht kommen. Natürlich. Das ist aber nicht automatisch so, dass ein Einser automatisch zum Dreier wird. Also man kann das nicht für die jeweilige, es kann zum Stadium 3 gehen, muss aber bei dem einzelnen Individuum nicht so sein. Gut, und dann setzt sich erstmal der erste Schock und dann muss man damit arbeiten und dann muss man, das A und O ist die flachgestreckte Kompression. Die flachgestreckte Kompression ist eine Maßanfertigung, zahlen glücklicherweise die Kassen. Da möchte ich sagen, 2+2, jedem stehen 2 zu pro Jahr, plus eine Wechselkompression. Weil man läuft nicht ein halbes Jahr in derselben Unterhose rum. Dementsprechend ist das einfach, da wird auch häufig gesagt, nee, ich krieg nur eine, nein, 2+2.
Genau, da wollen wir auch gleich nochmal drauf eingehen. Das ist nämlich nicht nur bei der Flachstrick so, sondern auch bei jeder anderen Kompression, dass man immer 2 im Halbjahr hat man da Anspruch drauf.
Genau.
Und wenn eine Umfangsveränderung ist sogar, nochmal wieder auf 2.
Dann hat man's nochmal.
Deswegen ist das so wichtig, wir machen das nämlich für unsere Patienten immer.
Okay, und letztendlich muss man einfach sagen, diese flachgestrickte ist eine Maßanfertigung, ist liegt so zwischen 800 und 1200 Euro, glaube ich. Also schon ein gutes Stück.
Und was ist denn der Unterschied zwischen einer normalen Kompressionsstrümpfen, die viele kriegen, wenn sie ein Venenleiden haben, sage ich mal. Das kennt man ja, diese normalen Kompressionsstrümpfe bis zum Knie oder Oberschenkel. Und was ist der Unterschied zu einer Flachstrick?
Die Flachstrick ist so ein, macht so eine Kompression wie eine leichte manuelle Lymphdrainage. Also die macht das Gewebe weich, lympht sozusagen ein bisschen und passt sich dem Körper halt gut an. Deswegen sage ich ja auch, wenn Patienten bei mir in der Beratung sind und sagen, ja, der Kollege hat jetzt erstmal gesagt, eine Rundstrick reicht. Mhm. Wir probieren jetzt erstmal Rundstrick. Nein, Rundstrick reicht nicht, weil das die falsche Therapie ist. Mhm. Und die konservativen Therapien ist einfach die flachgestreckte konsequent tragen. Das also, wenn ich die Diagnose Lipödem habe, heißt es als konservative Therapie, ich trage sie mein Leben lang, muss man einfach sagen. Zweitens, seit dem 01.01.2020, da ist ja auch immer noch die Diskussion, mein Arzt verschreibt mir keine manuelle Lymphdrainage. Warum nicht? Weil ich ja kein Lymphödem habe, sondern nur ein Lipödem.
Das, ja, das hatte ich auch, das Thema.
Ja, das stimmt ja. Aber nicht, sondern ja. Seit dem 01.01.2020 ist das zumindest ein gutes Recht, gehört zur Therapie von Lipödem Stadium 1, 2 und 3. Das läuft extra budgetär. Theoretisch kann dir das auch dein Hausarzt verschreiben. Dann Sport. Was ist der Sport des Lipödem-Patienten?
Schwimmen.
Warum? Entlastet die Gelenke. Richtig. Und ist wie eine leichte Lymphdrainage. Mhm. Man muss einfach sagen, also Schwimmen heißt nicht planschen, aber man kann das immer sehr, sehr gut in die Familie integrieren. Ja. Der Mann planscht mit den Kindern.
Man selber schwimmt.
Und man selber schwimmt. Leider zu Zeiten von Corona ist es relativ schwierig, muss man einfach sagen, weil alles zu ist und dementsprechend wir Männer kriegen auch das Lipödem im Bereich des Baumes des Bauches durch Corona, muss man einfach sagen.
Das sieht man jetzt dir aber nicht an.
Nein, doch schon so ein bisschen. Meine Frau meinte, wir brauchen neue T-Shirts oder du nimmst ab.
Oder ein Pool. Sag
das immer. Nein, das nicht. Und das gehört und einfach auf die Ernährung achten. Versuchen, Zucker zu vermeiden, Kohlenhydrate zu vermeiden, kohlenhydratarme.
Warum ist das so wichtig? Also viele sprechen sich ja dafür aus, mehr Protein, weniger Kohlenhydrate. Viele sagen, nein, ohne Kohlenhydrate geht's nicht. Also das Perfekte zu finden, finde ich ja sowieso schwierig. Aber warum sagst du jetzt?
Ich finde generell, Zucker? Also Zucker fördert ja auch in einer gewissen Weise Entzündung im Körper. Mhm. Ist auch jetzt Zucker generell ein kurzer Energielieferant. Man sollte eher, wie gesagt, Kalorien reduziert. Ich finde es aber sehr, sehr schwierig, wenn man ein Leben lang nur Diät macht. Ich finde, das Leben sollte auch irgendwie Spaß machen. Und das Leben und das Essen sollte Spaß machen. Ja. Und Essen macht Spaß. Und man muss halt, natürlich kann man immer mal so ein bisschen ausrutschen, das ist völlig in Ordnung, aber man sollte schon, da muss ich auch sagen, da bewundere ich euch wirklich, weil ihr sehr, sehr stringent das zum Teil macht. Und da gehört jede Menge Disziplin. Also Diäten machen und trotzdem Schübe zu bekommen, das ist ja eher frustrierend.
Total.
Und das ist ja das einfach.
Weißt du? Ja, das sind dann diese Jojo-Effekte, ne? Die dann bei vielen vielleicht auch mal der Fall sind, ja.
Ja, aber das ist ja kein richtiger Jojo-Effekt, weil letztendlich...
Nein, also ein psychischer Jojo-Effekt. Ja, klar, ne?
natürlich, genau. Also sagen sie, ich mach Diäten und kriege einen Schub, dann bin ich auch frustriert.
Genau, ja.
Und weil letztendlich, wenn ich sage, ich nehme ab, dann nehme ich ab und dann habe ich einen Punkt. Mhm. Aber das Lipödem-Patienten haben ja kein richtiges Ziel vor Augen, weil sie einfach so nach dem Motto, jetzt möchte ich abnehmen und es ist extrem.
Es dauert,
es ist extrem schwierig. Mhm. Und wenn du einen Schub kommst und man muss einfach sagen, in den Extremitäten ist es auch relativ abnehmresistent.
Ja, da nimmt man nicht ab.
Ja.
Also ich werde immer hier oben ganz knöchern, ne? Mhm. Und am Bauch dann schmal, ja, und der Rest bleibt halt.
Genau.
Ne? Und dann siehst du auch nicht schön aus, ne?
Im Rumpfbereich nimmst du ab, aber das in den Beinen ist es, und das ist natürlich sehr, sehr frustrierend. Richtig. Ich versuche auf irgendwas hinzuarbeiten, ich weiß,
kannst es noch
ist
so immer,
es ist die Karotte vor dem Esel, der einfach die Karotte nicht bekommt.
Ja, genau, so fühlt man sich tatsächlich. Ja. Oh Gott, nein. Aber es ist ja wirklich erschwert, auch abzunehmen. Das ist ja jetzt konservativ, worüber wir sprechen, und ja, ich schaffe das jetzt zum Beispiel nicht abzunehmen oder es tut sich einfach nichts. Was machen solche Menschen oder die Betroffenen?
Gute Frage. Also letztendlich, wie gesagt, es gibt ja zwei Arten von Lipödem-Patienten. Einmal die schweren, die einfach auch deutliches Übergewicht haben, sagt auch der Normale, so nehmen sie ab.
Natürlich.
Das funktioniert ja nicht einfach. Ja. Letztendlich ist es aber einfach auch so, dass die Bewegung ja auch gehemmt ist. Mhm. Die Oberschenkel reiben aneinander, du kriegst eine Fehlstellung im Bereich der Knie, also diese X-Beine. Du bist einfach nicht mobil. Und wenn du nicht mobil bist, kannst du noch schlechter abnehmen, muss man einfach sagen. Also wenn zum Beispiel Patienten zu mir kommen und sie wiegen so um die 100 Kilo und ich frage, wird denn Sport gemacht? Ja, ich gehe joggen. Und dann mache ich, das ist ja völlig falscher Sport, dann mache ich meinen Meniskus kaputt, dann mache ich meine Knie kaputt. Ja. Und es ist frustrierend, weil es für mich eigentlich gar nicht bringt. Nee. Und dementsprechend, also das ist halt die leichteren Patienten, die können natürlich laufen, die 60, 70, 80 Kilo sind, aber da muss man überlegen, ob dieser Sport überhaupt sinnvoll ist.
Ja, es muss ja auch einen Effekt geben, ne?
Genau. Es muss ja auch für dich selbst. Also es ja. muss ja, also du musst ja selbst, wenn das ist ja auch das, dieses frustrierende, ich mache ständig Diät und ich nehme trotzdem im Bereich der Beine zu, das ist ja frustrierend, das ist ja irgendwie ist
ganz furchtbar.
Genau. Das glaube ich.
Ganz furchtbares Gefühl, wenn man dies gehört, man macht den ganzen Tag irgendwas und man hat, weiß ich nicht, jetzt 3-4 Wochen schon radikal reduziert und probiert irgendwie alles möglich zu machen und macht sich seinen Wochenplan und kauft danach ein und dann stellt man sich auf Waage, ja, -2 Kilo. Ja, das ist frustrierend, ne? Und da fragt man sich einfach, warum? Und da hat ja dann auch viel der Stoffwechsel mit zu tun, ne?
Das ist richtig. Mhm. Also sagen wir und ganz viele Stoffwechselprozesse passieren ja auch im Bereich des Fettes. Und was wir auch ganz häufig beobachten, darüber hatten wir eben schon gesprochen, dass wir, wenn wir Oberschenkel vorne saugen oder bei Patienten, die relativ schwer sind, dass wir dann Oberschenkel vorne eine Entlastung machen und dem ein bisschen Zeit geben, auf einmal können die Patienten deutlich besser abnehmen, obwohl sie sich nichts groß was geändert haben. Nummer eins, sie sind besser in Bewegung. Mhm. Wie sagte einmal eine Patientin nach der Oberschenkelentlastung, als ich sie nach 6 Monaten wiedergesehen habe, meinte so, und wie ist es? Ja, Matthias, es quietscht nicht mehr beim Laufen. Es quietscht nicht mehr beim Laufen und wenn ich meine Skihose anhabe, dann dreht sich nicht jeder um und guckt, was ist denn das für ein Krach, weil sie nicht mal so aneinander reiben.
Ja.
Und letztendlich, also ich komme besser in Bewegung, ich habe ein ganz anderes Gangbild, ich schone die Gelenke und kann auf einmal besser abnehmen.
Also das heißt, es bringt ja auch wirklich was. Und wenn wir jetzt mal sagen, okay, wir klammern jetzt mal die konservative Therapie aus, ich mache einmal, zweimal die Woche meine Lymphdrainage, ich trage meine Flachstrickstrumpfhose, ich mache meine Diät, ich mache meinen Sport und merke einfach, es geht mir trotzdem nicht besser damit, jetzt brauche ich eine andere Lösung oder meine Schmerzen werden vor allem nicht besser. Und wir entscheiden uns jetzt, zu dir zu kommen oder zu euch hier in die Lipoklinik Dr. Heck. Wie geht sowas vonstatten? Also ich mache mir natürlich erstmal einen Termin und komme zu dir.
Das läuft über die netten Damen in Mühlenheim, da ist unser Headquarter, unsere Verwaltung, da ruft man dann an, also wir haben eine Internetpräsenz, wir sind sehr, sehr groß, auch in den sozialen Medien, Facebook als auch auf Instagram, und da ruft man dann an und sagt, ich würde mich gerne beraten lassen. Mhm. Und wie gesagt, wie ich auch schon eben gesagt hatte, wir sind in Salzburg, wir sind in Mühlenheim und wir sind in Hamburg. Und unsere Patienten kommen vor Corona weltweit, jetzt Deutschland, Frankreich, auch europaweit, kommen sie zu uns. Dann die netten Damen in unserem Patientenorganisation, die hören sich das an. Was hast du? Was ist denn bis jetzt passiert? Ist denn schon mal die konservative Therapie angefangen? Das ist ein absolutes Muss. Wir müssen eine Diagnose haben. Und es sollte zumindest die konservative Therapie angefangen sein. Also die Flachgestrickte muss da sein und gegebenenfalls auch eine manuelle Lymphdrainage. Und dann guckt man sich den Arzt an, wo man hin möchte. Erstmal guckt man sich die Stadt an. Möchte man nach Salzburg, möchte man nach Mühlheim. In Mühlheim sind die meisten Ärzte. Hier haben wir 3. Das ist Frau Dr. Meyer, ist auch plastische Chirurgin. Frau Dr. Marion Heck ist hier. Und meine Wenigkeit, wo wir tagtäglich den Kampf gegen das Lipödem den Kampf angesagt haben, und dann haben wir noch 2 sehr, sehr nette Kolleginnen in Salzburg. Und dann sucht man sich das aus und dann bekommt die Patientin einen Beratungstermin. Und bei mir ist es am Dienstag, jeden Dienstag, in Hamburg, bei Frau Heck jeden Montag und bei Frau Meyer jeden Mittwoch. Und dann ist die Anreise nach Hamburg. Sie melden sich hier und dann bekommen Sie erstmal einen Fragebogen. Den müssen Sie ausfüllen. Je mehr, desto besser. Und werden dann reingebeten und dann werde ich mich erstmal mit Ihnen ein bisschen unterhalten, wie das angefangen hat, wie die Krankengeschichte ist, wo die Schmerzen sind, was bis jetzt gemacht worden ist. Und nachdem ich die Anamnese gemacht habe, wie ich gesagt habe, braucht man ein bisschen Zeit. Und
du nimmst dir vor allem Zeit. Das gehört sich einfach.
Also ich sage immer, die Patienten, die zu uns kommen, also wie gesagt, die wenigsten kommen aus Hamburg, sondern kommen Deutschland, europaweit her. Die haben sich schon zumindest so lange mit dem Gedanken beschäftigt, sich operieren zu lassen, dass sie schon eine sehr, sehr vorgefertigte Meinung haben, ich will mich operieren lassen.
Ja.
Einige kommen auch, die haben sich auch woanders beraten lassen, wollen eine Zweitmeinung haben oder bleiben dann gleich da oder haben. Andere sagen, ich wollte nur zu dir. Das gibt's auch. Also wie gesagt, und ich finde, es ist ein Muss, wie ich das auch schon gesagt habe in der Beratung, die Patientin soll nicht gedanklich in meinem Flur stehen bleiben, sondern soll sich hinsetzen in meinem gedanklichen Wohnzimmer und soll sich wohlfühlen. Und wenn sie sich wohlfühlt
Dann kann man sich öffnen.
Und wenn wir sozusagen uns unterhalten haben nach einer gewissen Zeit, dann gucke ich mir den Körper an, taste ihn ab, bespreche, wenn wir operieren würden, wie wir operieren würden, welche Schritte, wo die meisten Schmerzen sind. Aber wir haben eine ganz klassische, über Jahre erprobte Reihenfolge. Das heißt, wir haben also eine Kreislaufstudie gemacht und 6-8% vom Körpergewicht kann man saugen, was gut vertretbar ist für den Körper. Das heißt, Patienten 80+/-10% kann man einfach mal sagen, die brauchen einfach oberhalb brauchen 4 Operationen im Oberschenkel, wo der Oberschenkel in 2 Operationsbereiche geteilt wird und darunter, wo man
also die Oberschenkel Vorder- und Rückseite, ne?
Vorder- und Rückseite. Also letztendlich da würden wir anfangen bei den etwas schweren Patienten, dass wir Oberschenkel vorne machen als erste OP, zweite OP ist Oberschenkel hinten mit Gesäß, weil das Gesäß gehört grundsätzlich immer mit zu den Extremitäten.
Ja, das sagen ja viele plastische Chirurgen zum Beispiel, das gehört ja nicht dazu, ne? Oder saugen das nur halbherzig ab. Also hat man ja schon die deutschen Dinge gesehen oder gehört. Und daher finde ich das ja ganz gut, dass du es auch nochmal erwähnst, dass das dazu gehört, ne? Auch der Rücken, also der untere Rücken, der,
also
ne?
Im Lendenwirbelbereich ganz unten, das gehört genauso noch dazu. Also der Po gehört grundsätzlich, das ist ein Teil der Extremitäten. Dann kommen die Unterschenkel und am Schluss kommen die Arme. Wenn die Arme am meisten Probleme machen, kann man sie auch vorziehen, muss man einfach sagen. Und bei den Patienten, die weniger als 80+/-10% sind, da wird zuerst Unterschenkel, Oberschenkel und dann Arm operiert von der Operationsreihenfolge.
Okay, also 3-4 Operationen.
3-4 Operationen.
Wenn ich es komplett machen lasse.
Genau.
Wo ich dann natürlich Beschwerden habe. Wenn ich natürlich in den Arm gar keinen Beschwerden habe, dann wird es ja wahrscheinlich auch nicht gemacht, ne?
Überhaupt nicht. Wir operieren nur symptomatische Patienten und nicht einfach so nach dem Motto. Also ich bin der Meinung, oder wir sind der Meinung, wenn man das Lipödem hat, dann hat man das überall. Ist nur die Frage, wie klinisch ist es? Und wenn ich keine Schmerzen mehr habe, dann muss ich da auch nicht operieren.
Ja,
und wenn sich die Schmerzen dann einstellen, dann kann man immer noch die Arme operieren.
Da hast du recht. Man kann ja immer noch kommen, ne? Also man muss ja auch nicht alles auf einmal machen.
Jederzeit.
Wenn ich mich jetzt für so eine OP entschließe bei dir, also ich war jetzt zur Beratung da, ich kann das ja auch aus eigener Hand sagen, ich fand das auch sehr schön.
Ja.
Also man fühlt sich echt aufgehoben hier, wenn man ankommt. Und ich entschließe mich jetzt dazu, so eine OP machen zu lassen. Wie ist das mit den Kosten? Trägt sowas die Krankenkasse?
Hatten wir das vorher oder grundsätzlich ist es so, dass es eine Eigenleistung ist. Und heutzutage ist es immer schwieriger, dass es von den Krankenkassen bezahlt wird. Dementsprechend, wir machen ein Gutachten. Das kann gerne zur Krankenkasse eingeschickt werden. Es gibt manchmal Krankenkassen, also es ist irgendwie so ein Sechser mit Zusatzzahl, dass auf einmal die Krankenkasse sagt, wir zahlen das. Bei den Privaten, also die Privaten ist das eigentlich auch kein großer Unterschied. Manchmal zahlen die Privaten nur einen Teil, aber im Regelfall zahlen die eigentlich gar nichts. Bis letztes Jahr gab es noch die Fiktion. Die Fiktion war, deswegen habe ich immer gesagt, die gesetzlich Krankenversicherten sind besser dran als die Privaten, weil es da die Fiktion war. Das heißt, das Gutachten wurde eingesandt. Wenn das innerhalb von 3 Wochen nicht bearbeitet worden ist, galt das wie genehmigt. Und dementsprechend habe ich einige Mädels gehabt, wo gesagt worden ist, Krankenkasse hat es genehmigt, weil sie einfach das verschlampt haben, das zu bearbeiten. Deswegen war immer mein Tipp, zwischen den Weihnachtstagen in irgendeiner Nebenstelle
abzuwarten,
hinzugeben und dann wird
und
das
so heimlich in den Kasten zu werfen.
Das ist leider aber letztes Jahr gekippt worden und dementsprechend ist es sehr bedauerlich. Also sagen, es wird immer schwieriger, dass das bezahlt wird. Und dementsprechend ist es einfach so, dass es eine Eigenleistung ist ein sehr, sehr hoher finanzielle Belastung für die Patienten.
Wollen wir da doch nochmal das auch in Zahlen aussprechen, damit vielleicht jeder mal so weiß, was da auf einen zukommt und was die Kassen nämlich nicht zahlen. Und das ist ja eigentlich auch das große Thema, warum ich das ganz gerne im Podcast hier aufnehme und mich mit dir darüber unterhalte, weil ich finde, es bringt eigentlich nichts. Ich vergleiche das immer mit dem Zahnarzt ganz gerne. Ne? Wenn ich ein Loch habe und eine Füllung brauche, bezahlt das die Krankenkasse. Aber eine Zahnreinigung wird nicht übernommen, also die Vorsorge sozusagen. Und jetzt haben wir ja das Große, wir hatten das auch im Vorfeld schon einmal kurz besprochen. Du sagtest schon, die Kniegelenke können ja geschädigt werden. Wenn ich jetzt ein Knieproblem habe, dann werde ich daran operiert, das zahlt die Krankenkasse. Habe ich jetzt aber ein Lipödem, wenn das einfach mal weggemacht würde, dann habe ich ja vielleicht gar kein Knieproblem mehr. Das zahlen sie dann wieder nicht, ne?
Also das sind ja die sekundären Erkrankungen. Ja. Man muss das einfach mal eine ganz platte Rechnung machen. Die konservative Therapie wird bezahlt. Mhm. Das heißt, man hat Anrecht auf zwei Flachgestrickte. Zwei Flachgestrickte im Jahr plus eine Wechselkompression. Rechnen wir einfach mal mit 4.000 Euro pro Jahr.
Genau.
Diagnosestellung, da wir einfach rechnen wollen, 20 ist die Diagnosestellung. Mhm. Tod ist mit 80, 60 Jahre. Das heißt, 60 Jahre mal 4 sind wir allein bei den Flachgestrickten bei 240.000 Euro.
Richtig.
Dann kommt nochmal die mangelnde Lymphdrainage dazu. Mhm. Dann kommen irgendwann die Folgeerkrankungen, wie zum Beispiel durch die Fehlstellung, Knieprobleme, Wirbelsäulenprobleme, dorsale Spondylolisthese im Bereich der Wirbelsäule, weil da irgendwie eine Fehlstellung ist, denn die Knie werden dann. Und dann ist man ganz, ganz schnell bei 500.000, 600.000 Euro, was der Patient die allgemeine, also
kostet.
Ja. Kommen wir zu unseren Kosten. Das hört sich natürlich ganz, ganz viel an. Also wir liegen bei 3 Operationen bei 18 bis 4 Operationen bei 23.000 Euro. Es sei denn irgendwie, vielleicht, es gibt manchmal Patienten, die sind so schwer, dass man da gegebenenfalls noch eine 5. Operation. Aber das ist so wenig. Also sagen wir zwischen 18 und 23.000 Euro. Das relativiert sich denn schon wieder, muss man einfach
sagen.
Weil
man selber zahlt, ne?
Weil man selbst zahlt. Ja. Und da darf man einfach auch nicht vergessen, das, was ich aufgezählt habe mit den Kosten, dabei vergisst man dieses ganze psychische Leid, was die Patienten überhaupt nebenbei noch haben.
Ja, und was ja auch schlimmer werden kann, wo ich vielleicht Unterstützung brauche auch. Ne?
Was schlimmer werden kann, vielleicht brauche ich irgendwann eine psychologische Betreuung.
Ja.
Und ehrlich gesagt, es ist nicht schön, die ganze Zeit mit dieser flachgestrickten zu laufen. Nee. Gerade auch nicht bei 30 bis 40 Grad. Das ist nicht schön, aber trotzdem ist das die konservative Therapie. Mhm. Und wenn das Lipödem operiert wird, sagen wir heilen es, also der Patient braucht die Flachgestrickte erstmal nicht. Braucht sie nicht. Also bis zu 70-80%. Wenn eine Lymphkomponente da ist, dann kann man das überlegen. Aber wir sagen grundsätzlich immer, wenn der Patient durchoperiert ist, dann kann er die Flachgestrickte abtrainieren. Und jetzt zum Beispiel, dann kannst du auch, ich weiß nicht, ob die Lipödem-Schwestern bekannt sind, also Diandra ist jetzt schwanger. Was mich total freut, die habe ich operiert, die hat die Beine habe ich durchoperiert. Und sie ist jetzt
auf Instagram, ne? Ich erwähne das nochmal kurz für die, die es nicht können.
Oder auf YouTube. Ja. Und das sind drei Schwestern, die alle betroffen sind vom Lipödem. Und die Jüngste, die ist jetzt schwanger mit im 7. Monat und sagt, an dem Bein, wo ich operiert worden bin, habe ich nichts, ist alles schön, ich habe keinen Schub bekommen, ich habe nicht mal was in dem Bein. Und das freut mich natürlich, weil ich
das ist schön zu hören, ne?
Weil ich da auch dran beteiligt war.
Ja. Das nimmt einem ja auch mit so auf diesen Weg.
Und
also nicht nur, bis man fertig operiert ist, sondern auch danach, ne? Dass man auch Positives hört. Und ich finde, das ist ja auch das, was man auch mal hier nach außen tragen muss, ja. Es ist ja auch kein leichter Weg, sich vielleicht zu entscheiden, erstmal die geldliche Komponente, habe ich das Geld oder muss ich das? Viele nehmen es sich ja auch auf, einen Kredit und sagen.
Die meisten nehmen
es
sich auf.
Ne? Also wer hat schon 18.000 auf dem Konto rumflattern? Ja. Das ist in den seltensten Fällen so. Das heißt also, man tut ja was für sich und für sein neues Leben. Ne? Ihr schreibt das hier so schön.
Richtig.
Mit diesem Kärtchen hier.
Da darf ich noch mal ganz kurz noch was sagen zu dieser Patientin, die meinte, 40 Jahre habe ich Schmerzen gehabt und ich bin traurig und glücklich. Sie meinte, Matthias, als du mir das in der Beratung gezeigt hast, dachte ich so, ganz schön dick aufgetragen.
Ja.
Und sie meinte, und ich kann es bestätigen, ich habe zum ersten Mal keine Schmerzen mehr. Und das finde ich schon, das ist, also wenn du sowas erreichst, das finde ich schon eine ganz tolle Sache. Es ist wie ein neues Leben.
Ja, also und hier steht noch so ein nettes Kärtchen für die, die uns nur hören und heute nicht YouTube uns verfolgen. Hier steht so ein nettes Ortsschild, wo das Lipödem durchgestrichen ist und oben drüber ein neues Leben steht. Und das ist ja auch das, was ihr verkörpert. Und Aber bin ich danach geheilt? Also du sagst, Kompression muss ich vielleicht dann nicht mehr tragen oder ich kann sie mir abtrainieren, dass ich sie immer weniger tragen muss. Also kann es wiederkommen?
Also der Stand der Wissenschaft ist im Moment noch relativ am Anfang. Wir gehen davon aus, wenn man radikal operiert, wie wir das machen, ist ein Rezidiv höchst unwahrscheinlich. Ich würde nie sagen 100%, weil im Leben gibt es keine 100%, aber wir schenken einfach schmerzfreie Zeit. Also Dr. Heck operiert das Lipödem seit 20 Jahren und ein richtiges Rezidiv haben wir noch nicht gesehen.
Also ihr habt keinen wieder gehabt bisher und hier wieder gesehen?
Also bis jetzt ja, noch nicht.
Ja gut, ihr macht das ja auch schon ein paar Jahre. Wie lange macht ihr das jetzt?
Ja, seit 20 Jahren.
Ja,
seit 20
das,
Jahren.
Das muss einem erstmal einer schaffen.
Wird,
ne?
Seit 20 Jahren, es wird immer feiner, immer ausgefeilter und man muss einfach
sagen. Ja, die Forschung geht ja auch weiter, Gott
sei Dank. Genau, die Forschung geht weiter und letztendlich im Moment merke ich einfach, du schenkst einfach unheimlich viel Lebensqualität, ganz egal in welchem Alter die Patienten zu uns kommen, die sie vorher nicht hatten. Wie zum Beispiel jetzt bei den Lipödem-Schwestern, die andere, als sie durchoperiert hat, sie meinte, früher war ich immer fertig von der Arbeit, weil ich dachte, ich war fertig von der Arbeit, jetzt möchte ich einfach spazieren gehen. Ja. Das hat mich so ein bisschen an Forrest Gump erinnert, ich fing an zu laufen und ich hörte nicht mehr auf zu laufen. So hat sie das gesagt. Und zum ersten Mal laufe ich und es macht mir Spaß.
Ja, und da freue ich mich auch schon drauf, denn ich bin ja morgen dran. Deswegen bin ich auch heute hier in Hamburg und habe meine erste OP bei dir und bin dann auch gespannt, ob ich auch berichten kann davon, dass es mir ein neues Leben geschenkt hat, auch wenn ich dann vielleicht noch nicht ganz durch bin, denn ich habe ja auch 3 OPs erstmal jetzt vor mir in diesem Jahr. Die Arme schiebe ich noch mal ein bisschen. Und man kann das ja hier auch so nett festhalten. Hier gibt es nämlich bei euch immer eine Lipofibel. Die liegt ja auch auf dem Tisch, wo man ja so seine Gedankengänge oder ja seinen Start von der Beratung festhalten kann, wie so ein kleines Tagebuch, ne, finde ich.
Es ist wie so ein kleines Tagebuch. Ja. Und einige Patienten von mir, die sind da wirklich sehr, sehr akribisch. Ganz, ganz toll. Also das ist ja sozusagen mein Traumalbum, wo man so ein bisschen auch diesen Weg, den von der Beratung bis zum Ende, das ist ja ein Weg und wir Ärzte sind ja in dieser Fall ein Lebensbegleiter, muss man einfach sagen. Und ihr bekommt von uns unsere persönliche Handynummer, die du ja sowieso schon jetzt hast. Ja. Und letztendlich, eigentlich sind wir immer erreichbar, also weil wir, wie gesagt, die meisten reisen an und fahren wieder nach Hause, aber trotzdem wisst ihr, dass ihr immer anrufen könnt. Ihr werdet immer bei der Hand genommen von uns. Und diese Lipofibel ist so ein bisschen, wo man heiß und los auf, also sagen, es gibt Zeiten, gerade so nach der ersten OP, wo ich auch grundsätzlich zu meinen Patienten sagen, ihr könnt gerne in 4 oder 5 Tagen, ihr könnt auf mich fluchen, ihr könnt mir gerne eine böse WhatsApp. Und da sagte, wie gesagt, eine gemeinsame Freundin, die ich gerade eben operiert hatte, Mareike, meinte dann auch so, ja, ich hätte dich töten können. Ja, aber es gibt genauso, und da meinte ich dann so, aber es gibt auch Zeiten, wo ihr euch sehnt, uns wiederzusehen, uns Operateure. Da meinte dann die Patientin, ja, so war es auch. Und das ist auch immer wieder, es ist immer wiederkehrend, man muss. Und das ist eine Reise. Und ich finde, die verdient es einfach, weißt du, früher hat man auch Fotoalben von einer Reise gemacht. Und man kann reingucken und das ist ein Teil von sich. Und dieser Teil geht einfach teilweise über ein Jahr. Anderthalb, ein 2 Weg. Jahre. Ist ein langer Weg. Und es ist schön, wenn man das festhält. Deswegen empfehle ich grundsätzlich auch, mein Patientin, trefft euch alle 14 Tage mit derselben Unterwäsche, selber Abstand zum Spiegel, selbe Kamera, macht Fotos. Warum? Es ist eine chronische Erkrankung. Diese chronische Erkrankung ist nicht nur am Körper, sondern eine chronische Erkrankung ist auch im Kopf. Falk Heck bezeichnet das ja auch ganz passend, das Lipödem im Kopf.
Ja.
Also jede chronische Erkrankung, ganz egal, ob es das Lipödem ist, ob es eine chronische Darmerkrankung, die setzt sich auch irgendwann im Kopf
fest. Ja, man vergleicht sich natürlich auch, ne? Man nimmt dann wahrscheinlich die Bilder vor, danach.
Ja, man vergleicht sich. Ja. Und was ich auch merke, wenn man auch diese Reise macht, die Patienten kommen wieder zur nächsten Operation, wo ich ganz häufig höre, ich gucke in den Spiegel und sehe überhaupt nichts. Und dann nehme ich mir die alten Fotos. Oder ich sehe einfach meinen Kleiderschrank, der nicht passt. Aber dadurch, dass du dich jeden Tag siehst, dass einfach das noch nicht so richtig im Kopf ankommt. Bestes Beispiel, eine Patientin, die ist auch Model, die ist durch die Stadt gegangen, guckte ins Schaufenster, sagte, warum hat die so schöne Beine und ich nicht? Und guckte an sich runter und sagte, das sind ja meine Beine.
Ja.
Und einfach dieses, das ist einfach gedanklich, also das ist einfach.
Das muss man auch erstmal wechseln. Ne?
Ja, und man muss einfach auch wenn die, ich sage ja auch grundsätzlich, wenn die Patientin auch durchoperiert ist, ist immer noch die ganz große Angst, es kommt wieder. Ich hatte einmal eine Patientin, die hatte ich an den Beinen durchoperiert Und sie kam wieder zu den Armen und ich kam rein. Sie fiel mir in den Hals und meinte, Matthias, das Lipödem ist wieder da. Und dann meinte ich so, wieso ist denn das Lipödem wieder? Ich bin gestern Fahrrad gefahren und ich habe Schmerzen im Bein gehabt. Und dann meinte ich, wie bist du denn gefahren? Ja, wir sind 35 Kilometer gefahren. Und darauf meinte ich, ich kriege Schmerzen schon im Bein bei 5 Kilometer. Und letztendlich, also, aber dieses
war
normale,
eher Muskelkater.
Ja, dieses normale, also auch wir haben, wenn wir der normale physiologische ja, Mensch, der gesunde Mensch, der kriegt auch dicke Beine, wenn er lange steht. Ja. Der hat auch Schmerzen in den Beinen, wenn er lange steht, wenn es ein
wetterfühlig, sage ich immer,
wetterfühlig und sowas, all das, aber diese Normalität, die ist einfach nicht bekannt. Und natürlich ist einfach die Angst auch da, dass sowas wiederkommt.
Ja, wenn du ein Leben lang mit Schmerzen lebst, genau, dann wird das Normalität, ne?
Genau.
Das läuft immer so im Hintergrund, ne? Ich habe da einen Schmerz, aber der wird irgendwann gar nicht mehr wahrgenommen. Und wenn er dann weg war und vielleicht dann mal wieder da war aufgrund einer Fahrradtour, dann ist es halt präsent, ne?
Genau.
Ja, weil er dann halt mal wieder. Ja.
Und es bleibt einfach noch, weißt du, wenn ich 40 Jahre, ich sage normalerweise, weißt du, warum ich auch das mit den Fotos sage, 10 Jahre, 20 Jahre hast du das Lipödem. Mhm. Und dann kommt der Waldmann, operiert 2 Stunden. Damit muss erstmal der Körper fertig werden. Ja. Und die Haut muss auch fertig werden damit.
Ja, genau. Wie ist das denn im Nachgang mit der Haut? Also du hast ja jetzt mal von schlankeren Personen gesprochen, die werden wahrscheinlich weniger Probleme haben, ja, aber die jetzt im Stadium 2 oder 3 sind, haben ja wahrscheinlich mehrere Probleme jetzt. Wie ist das mit der Rückbildung der Haut?
Sehr individuell. Es gibt einfach Patienten, also da kommt es auch oft das Alter der Haut an. Wie ist das Bindegewebe? Wie ist sie? Also je jünger, desto regenerativer ist die Haut, mhm, logischerweise. Natürlich ist es erstmal so, ich vergleiche das auch so ein bisschen, ich nehme mit Kissen die Füllung raus. Mhm. Also letztendlich, das Fett nehme ich ja weg, die Haut bleibt ja so. Aber man sollte der Haut einfach auch die Zeit geben. Deswegen sagen wir auch immer dieses Heiljahr. Das heißt nicht, wir sehen euch alle wieder in einem Jahr, sondern der Körper braucht einfach dieses Jahr zum Heilen. Und dann kann man erst überlegen, ob da vielleicht eine Straffung oder sowas. Aber erstmal bin ich da ganz, ganz, ganz zurückhaltend und sag einfach, weißt du, 20 Jahre hast du das Lipödem gehabt, mhm, beziehungsweise ist die Haut gedehnt worden. Und innerhalb von 2 Stunden ist einfach ein großer Teil weg. Da muss man sich...
Muss ja irgendwo hin, ne?
Muss ja irgendwo hin. Mhm. Und die Haut muss einfach auch Chancen haben, sich zurückzuziehen.
Das kann bis zu einem Jahr dauern, ja?
Also man sagt, nach einem Jahr ist der Körper so fertig. Und dann kann man immer noch überlegen, wenn man zu viel Haut hat, dass man da eine Raffung macht.
Okay. Kommt das oft vor, dass so eine Hautstraffung gemacht werden muss?
Also dadurch, dass das Lipödem eine Therapie, eine Erkrankung ist, eine ECD-Diagnose, ist das sozusagen von den Leitlinien auch, wie ich das auch schon vorhin gesagt habe, eine anerkannte Therapie. Das andere ist eine plastische Operation, eine Schönheitsoperation. Es kommt schon vor, dass die Patienten dann sagen, mich stört das sehr. Andere Patienten, die sagen dann nach einem Jahr, das hat sich so zurückgezogen, ich will keine weitere Operation, ich bin einfach so, wie ich bin und entweder man mag mich oder man mag mich nicht. Mhm. Ich bin glücklich, ich habe zum ersten Mal keine Schmerzen mehr, ich gehe einfach total beschwingt durchs Leben, ich bin unheimlich glücklich, ich brauche keine weitere Operation. Das ist sehr, sehr individuell, glaube ich.
Ja, also wahrscheinlich auch von der Stärke der Persönlichkeit abhängig, ne? wie man dann damit umgehen kann. Ne?
Ja.
Ja, okay. Wenn wir jetzt nochmal zurückgehen zur OP, ich schwenke ein bisschen ab. Ja. Ich bin jetzt operiert, wie lange muss ich denn hier bleiben? Wenn wir jetzt nochmal so das Drumherum ein bisschen betrachten, wie ist der Ablauf?
Also vielleicht, was für uns ganz, ganz wichtig ist, warum wir auch sagen, du musst es gewohnt sein, eine flachgestrickte anzuziehen. Deswegen ist es so wichtig, dass die konservative Therapie zumindest angefangen ist, dass du diese flachgestrickte, weil derjenige, der schon mal eine flachgestrickte angezogen ist, das ist kein Spaß. Ich finde immer, das ist Sport. Wenn ich den Mädels zugucke, wie sie aus- und anziehen, das ist schon mein vollsten Respekt. Fingernägel bleiben auf der Strecke, die Finger gehen auf der Strecke und das ist schon, also ich glaube, wir Männer würden das gar nicht aushalten.
Einmal durchgeschwitzt morgens.
Gewisse einmal durchgeschwitzt, genau. Und wenn wir jetzt so, ich operiere dich jetzt und nach der Operation kriegst du die flachgestrickte genau wieder angezogen. Mhm. Über die flachgestrickte kommt Wickel, elastische Wickel. Warum ist es so wichtig, dass einfach die Haut, wir operieren ja radikal zirkulär, das heißt, wir lösen die komplette Haut von der jeweiligen Extremität, von der jeweiligen Stelle, wo wir operieren. Mhm. Dementsprechend muss die Haut wieder rangepresst werden. Wir wollen ja ein schönes Operationsbild haben. Und da muss einfach der Patient, die Patientin mitarbeiten. Mhm. Und am nächsten Morgen, also eine Nacht bleibt's hier, werdet hier verwöhnt. Also es ist eigentlich sehr, sehr schön. Ich werde öfters mal gefragt, Matthias, ist es hier so schön? Könnte ich einfach mal 14 Tage hier bleiben ohne OP? Meinst du, das ist schlecht. Aber jetzt jedenfalls, also eine Nacht zur Übernachtung, also zur Überwachung hier. Am nächsten Morgen werdet ihr dann abgeholt von eurem jeweiligen Partner. Die Wickel gehen ab, die Flachgestrickte bleibt angezogen. Mhm. Dann werdet ihr nach Hause gefahren, ganz manchmal 4 Stunden, manchmal auch nach Hause fliegen. Also auch meine Schweizer Patienten sind am
Und das geht tatsächlich?
Das geht, hervorragend.
Okay.
Und dann dürfen die Patienten 2 Tage postoperativ zum ersten Mal duschen. Mhm. Mit dem Partner. Das heißt nicht zusammen mit dem Partner, sondern der Partner sitzt schön draußen in der Dusche.
Ja.
Und Patientin sitzt drin in der Dusche und duscht sich erstmal ab mit der Flachgestrickten wegen Kreislauf. Darf denn gerne die Flachgestrickte, also nicht ausziehen, sondern im Sitzen drin duschen, die Siffe rausduschen, gerne auch mal ein bisschen mit Shampoo, dann trocken rubbeln und dann sagen wir, dann beginnt die erste Lymphdrainage. Denn zur Lymphdrainage gehen, der Lymphtherapeut zieht dann die Flachgestrickte aus. Da werde ich, glaube ich, nicht in guter Erinnerung bleiben, weil das schon relativ schmerzhaft ist. Dann wird man gelympht, ungefähr eine Dreiviertelstunde. Und dann finde ich es immer ganz, ganz passend, wenn der Lymphtherapeut dann die neue Flachgestrickte wieder anzieht.
Die frische sozusagen.
Die frische. Mhm. Und dann muss man quasi 23 Stunden pro Tag für 6 Wochen die Flachgestrickte tragen.
Das ist schon eine Nummer, ne?
Das ist schon mal eine Nummer, das muss man einfach mal sagen. Mhm. Aber das Operationsbild, das
ist für die Haut halt wichtig,
ist
ne?
Ist für die Haut halt wichtig und das ist einfach. Und dann nach diesen 6 Wochen wieder nur am Tag bis zur nächsten Operation.
Sprachst ja gerade davon, dass es so raussifft. Ich glaube, vielen ist noch nicht so bewusst, wie das so vonstatten geht. Du machst ja verschiedene Einschnitte, um dort dann das Fett abzusaugen, ich nenne es jetzt mal so.
Kann man so sagen,
das so kranke sagen. Fett abzusaugen, so wollen wir es ja richtig formulieren. Und dann bleiben die Nähte offen? Oder wie stelle ich mir es vor? Oder warum süfft das alles voll? Oder warum ist das so wichtig?
Also letztendlich, wir machen ja sehr, sehr kleine Schnitte. Die verheilen auch sehr, sehr gut. Die sind vielleicht so einen halben Zentimeter lang. Mhm. Relativ viele, weil wir müssen überall rankommen. Es nützt nichts, wenn wir einfach Areale ausladen, weil wir müssen zirkulär radikal operieren. Das heißt, wenn wir Oberschenkel vorne operieren, haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Schnitte pro Extremität.
Schon ordentlich.
Richtig. Mhm. Bei den Unterschenkeln, dadurch, dass wir, ist es dann nochmal, noch mehr, ist es nochmal das Doppelte, sind um die 18. Aber sagen so, wir müssen überall rankommen, weil wir sonst Fett stehen lassen, das funktioniert
nicht. Und dann kann es ja wiederkommen, ne?
Dann kann es wiederkommen, dann kann es einen Schub bekommen und das ist nicht die Therapie, die chirurgische Therapie des Lipödems, wenn wir da was stehen lassen.
Ja.
Also man muss radikal operieren. Die oberen Schnitte werden alle vernäht mit einer Einzelknopfnaht. Die unteren bleiben offen als Drainagelöcher, wo sozusagen Tumeszenzlösung, die blutig tingierte Tumeszenzlösung ablaufen kann. Das sieht manchmal relativ martialisch aus. Ich sage immer, was keine Miete zahlt, muss raus und belastet den Körper relativ wenig.
Ist ja wichtig, dass es rausläuft.
Das ist unbedingt wichtig. Und deswegen, das braucht vielleicht 2, 3 Tage, manchmal auch mal ein bisschen länger, aber die verschließen sich dann automatisch. Und dadurch, dass es so kleine Schnitte sind, also
sieht man wahrscheinlich hinterher auch gar nicht.
Nein, das verhält sehr, sehr gut.
Ja, also quasi wie so, als wenn ich mich ein bisschen abschürfe. Ne? Genau. Es verhält ja irgendwann und dann sieht man davon nichts mehr.
So ist das.
Wann bin ich denn wieder fit?
Also erfahrungsgemäß haben wir gesagt, oder in all den Jahren haben wir herausgefunden, so 2 Wochen Krankmeldung, die gibt's auch von uns. Das sind privatärztliche, weil wir eine Privatklinik sind, aber von Ärzten ausgeschrieben.
Ja.
Manche Patienten gehen dann zu ihrem Hausarzt und lassen es umschreiben auf einen gelben Schein, die kassenversichert sind. Aber eigentlich müssten auch der Arbeitgeber auch eine privatärztliche akzeptieren.
Mhm.
Manche Patienten tun sich wirklich sehr, sehr schwer. Deswegen gibt es ja auch deswegen gibt es ja auch die Schmerzskala.
Mhm.
Für jeder empfindet Schmerz anders. Und dementsprechend ist es so, dass manche Patienten, die sind fit nach einer Woche, die sind fit nach 3 Tagen. Wenn die Mädels, die ein Pferd haben, die sitzen, werden am Dienstag am Po operiert und sitzen am Samstag auf dem Pferd und schicken ein Bild, sagen, es muss bewegt werden. Dann gibt es aber auch andere Patientinnen, die sagen, ich war 4 Wochen ausgenommen. Und dann kann man gerne auch
eine Verlängerung. Ist das vom Stadium abhängig?
Nein.
Kann man nicht daran festmachen?
Es ist völlig individuell.
Okay.
Völlig individuell.
Also kann man gar an nichts festmachen. Das ist
kann man nicht an festmachen. Ja. Wir haben so herausgefunden, 2 Wochen Das Gros der Patienten kommt mit diesen 2 Wochen sehr, sehr gut aus.
Und danach habe ich auch extreme Hämatome, ne? Du legst ja gut Hand an da.
Ja, also.
Das wird ja hauptsächlich die Schmerzen auslösen, ne?
Ja, kleine Gefäßblutungen entstehen natürlich. Du hast Hämatome. Also ich sage immer so ein bisschen, dass wir machen ja auch intraoperativ Bilder, auch die Seitenvergleiche. Gerade bei den Unterschenkeln ist es immer sehr, sehr groß, der Unterschied. Und dann beginnt erstmal die Schwellung nach der Operation. Das heißt, deswegen sage ich ganz einfach, guckt euch die Operationsbilder hin, da geht es hin. Ja. Das ist so ein bisschen das Ziel.
Ist das dann auch das, wie es dann letztlich aussehen wird, wenn die Schwellung abgeklungen ist?
Nahezu, muss man einfach sagen. Ja. Es ist, wie gesagt, der Körper verändert sich über dieses ganze Jahr. Es wird auch zum Teil auch Wasser eingelagert, Ödeme können auch sein, weil der Körper braucht einfach diese Zeit. Und dann beginnt einfach das Gewebe anzuschwellen. Das ist ein ganz normaler Prozess. Schwellhöhepunkt zwischen dem 10. und 14. Tag. Das heißt, man hat noch nie so dicke Beine gehabt wie bei Waldmann nach der Operation. Und dann sage ich auch, dann macht man immer so seinen persönlichen Indian Summer durch. Die Beine werden blau, die werden grün, die werden gelb. Also sagen wir, du
schöne
kriegst
Landkarte.
Schönste Herbstfarben. Und dann irgendwann ist es dann weg.
Und dann wird es wahrscheinlich auch besser werden.
Und dann nach 8 Wochen im Regelfall ist so der Abstand der einzelnen Operationen. Also beziehungsweise nach 4 oder 5 Wochen fängt man sich schon wieder an, sich auf die nächste Operation zu freuen. Vorher möchte man seinen Operateur nicht.
Wahrscheinlich möchte man nicht so gern sehen.
Nein.
Also das ist ja auch was Großes, was man da auf sich nimmt letztlich. Ne? Was würdest du jemandem raten, wie er am besten sein Lipödem behandeln sollte? Oder was gibst du noch mal so als Tipp mit für diejenigen, die es vielleicht haben oder noch nicht wissen, dass sie es überhaupt haben?
Also die Operation muss nicht für den Einzelnen das Optimum sein. Also, wie gesagt, es gibt ja die konservative Therapie und die operative Therapie. Die konservative Therapie soll ein leichteres Leben führen, schützt aber nicht vor Schüben, stoppt die Erkrankung nicht. Wir propagieren, dass die chirurgische Therapie die Erkrankung stoppt und man einfach nicht mehr diese konservative Therapie, die Lymphdrainage als auch die Flachgestrickten tragen müssen. Das muss erstmal jeder mit sich selbst. Es gibt Patientinnen, die kommen sehr, sehr gut aus mit der konservativen Therapie, die sich nicht operieren lassen wollen. Das Gros der Patienten oder zumindest die Patienten, die ich kenne, und die sind einfach schon im Kopf so weit schon, dass sie sagen, ich will es nicht, ich will nicht und ich möchte einfach auch nicht bis dahin kommen, vielleicht Lipödem Stadium 2 und 3. Gerade auch die ganz jungen Patientinnen. Ich wäre falsch im Beruf, wenn ich nicht sage, die chirurgische Therapie ist das einzig Wahre, muss man einfach sagen. Das muss jeder für sich selbst machen. Das A und O ist, man muss immer ehrlich zu seinem Patienten sein und man muss seine Patienten begleiten auf diesem Weg. Man darf sich auch, wie gesagt, gerne beschimpfen lassen, wenn es gerade nach dem 2., 3. Tag besonders wehtut. Das ist aber völlig normal.
Ja, und umso schöner ist doch, wenn man dann den Weg gemeinsam gehen kann. Das ist nämlich unser Slogan. Das ist immer ganz schön.
Ja, ich weiß. Genau, man geht gemeinsam.
Ja, und wie man gesagt, geht immer gemeinsam.
Man ist ein Lebensabschnittspartner. Ja. Und wie gesagt, man betreut quasi einen Patienten.
Und ja, und dann kann er mal schön sein oder auch mal ein bisschen schwerfälliger.
Ja,
ne?
Und ich habe viele Patienten, die ich schon durchoperiert habe, wo ich immer wieder Bilder geschickt bekommen habe. Ja. Guck mal, das habe ich nie tragen können. Und ist das nicht toll? Und keine Schmerzen mehr und sowas. Das ist, also man nimmt teil und man erfährt viel, viel Dankbarkeit.
Und das ist ja auch so wichtig. Und das macht ja auch euren Slogan mit dem neuen Leben so wertvoll. Und ich glaube, ich würde das jetzt tatsächlich mal so im Raum stehen lassen und ja, rufe nochmal dazu auf, alle die vielleicht denken, dass sie es haben oder kriegen könnten, meldet euch hier, holt euch Termine bei eurem Facharzt, versucht es nicht unter den Teppich zu kehren, sprecht mit euren Hausärzten und ja, pocht darauf, dass endlich was passiert. Und deswegen danke ich dir heute sehr, dass du uns da durch das Thema durchgeführt hast.
Es war mir eine große Freude, hat viel Spaß gemacht.
Ja, mir auch. Und dann freue ich mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet, wenn es heißt, herzlich willkommen zum RekaCast, unser gemeinsamer Weg rund um die Pflege.
Immer leicht, ein Leben lang für die Pflege ist das. was uns vereint. Wir sind für dich da, wenn du uns brauchst, wenn du fällst und nicht weiter weißt. Und wir helfen dir wieder auf und wir sind stolz darauf. Wir kümmern uns um dich, zaubern dir ein Lächeln. Und die Dankbarkeit lässt uns alles vergessen. Wir kümmern uns um dich, zaubern dir ein Lächeln. Und die Dankbarkeit lässt uns alles vergessen. Mit Herz und mit Seele und das wirklich jeden Tag helfen wir dir bei der Pflege, genauso wie du's machst. Und manchmal reicht schon ein Lächeln und ich sag dir auch wieso. Denn all diese Menschen machen uns immer froh.